herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Jan Noether, den Weltsprecher der deutschen Außenhandelskammern und Chef der AHK Ägypten, zu Gast. Von ihm wollte ich erfahren, wie die Außenhandelskammern eigentlich arbeiten und vor allem, wie Unternehmen, die im Ausland tätig sind, am besten mit dem weltweiten Netzwerk der AHK zusammenarbeiten können. Herausgekommen ist ein Gespräch, das für jedes Unternehmen, das im Ausland tätig ist oder darüber nachdenkt, im Ausland tätig zu werden, sehr nützlich sein wird. Los geht's! Hallo Herr Noether, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Herr Felgendreher, ich bedanke mich für die Einladung.
Und Grüße nach Kairo. Sie melden sich hier live aus Kairo. Da sind Sie schon seit einigen Jahren. Wetter ist schön. Ich kann so ein bisschen im Hintergrund das Wetter wahrnehmen. Man hört so ein bisschen Verkehrsgeräusche aus der Hauptstadt Kairo. Wie sieht's aus in Kairo? Wie fühlt es sich an, in Kairo zu leben?
Ja, ich bin mittlerweile seit 5 Jahren in Kairo ansässig. Der erste Eindruck war ein etwas schwierigerer Eindruck. Sehr viele Autos, wenig Parkplätze, ja doch ein bisschen auch eine Luftverschmutzung, sehr viele Menschen. Das hat sich innerhalb der ersten paar Wochen doch gedreht. Die Ägypter haben eine ausgesprochen freundliche Willkommenskultur, haben mich mit offenen Armen aufgenommen und insofern ist das eine tolle Sache. Wettertechnisch, ja, darf ich Ihnen sagen, es ist ein bisschen anders als in Deutschland. Gegenwärtig haben wir so um die 40 Grad, aber ja, es ist eine trockene Hitze, also insofern auszuhalten.
Ja, und Sie haben vor allem eine sehr, sehr lange Karriere und umfangreiche Erfahrung im AHK-Netzwerk gesammelt. Sie waren nicht nur in Kairo in Ägypten, sondern Sie hatten Führungspositionen in China, Sie waren in der Türkei, in Vietnam und sind, wie Sie bereits erwähnt haben, seit 2018 Chef der AHK in Ägypten und nebenbei auch AHK-Weltsprecher, wenn ich es richtig verstanden habe. Meine Frage wäre, wie hat sich an diese lange Arbeit innerhalb der AHKs, wie hat sie die persönlich geprägt?
Ich muss sagen, die hat mich sehr stark geprägt, weil mit den einzelnen Standorten auch unterschiedliche Aufgaben auf mich zukamen. Es ist ein sehr schönes Arbeiten, welches einem die Möglichkeit bietet, neben den kulturellen Gegebenheiten auch die wirtschaftlichen Grundlagen eines Landes kennenzulernen. Und sehr viel Freude bereitet natürlich, Projekte auszuführen, deutsche Unternehmen beim Markteintritt oder beim Marktaufbau zu unterstützen, was den Job sehr, sehr abwechslungsreich macht. Insofern freue ich mich, jeden Tag für das AHK-Netz arbeiten zu dürfen.
Und die deutschen AHKs, das wissen vielleicht die meisten gar nicht, ist ein unglaublich weitspannendes Netzwerk. Ich habe gesehen, das hat 150 Standorte in mehr als 90 Ländern weltweit. Und da unterstützen Sie, wie Sie gerade erwähnt haben, deutsche Unternehmen dabei, im Ausland erfolgreich zu sein. Aber können Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz umreißen, worin überhaupt die Aufgaben und die Services der AHKs bestehen?
Die Services der AHK sind sehr, sehr vielschichtig. Deutschland ist ein exportorientiertes Land. Die AHKs, wir sind inzwischen in 93 Ländern. Vor wenigen Wochen haben wir Abidjan als jüngsten Standort eröffnet in der Elfenbeinküste. Wir sind dabei, Unternehmen bei jeglichen Themen, die das Ausland betreffen, zu unterstützen. Mit anderen Worten, ein Unternehmen plant, die Handelsbeziehungen zu einem Land zu verstärken. Wir sind diejenigen, die dabei helfen, Distributoren zu finden, auch neue Märkte aufzutun. Wir sind bei Kundensuchen unterstützend aktiv. Und wenn Größen da sind, Handelsgrößen da sind, die für ein Unternehmen bedeuten, jetzt wollen wir mehr, unterstützen wir sie bei einem Markteintritt. Das reicht ja von einem Office-in-Office über eine Gründung eines Unternehmens im Land bis hin zur Unterstützung, wenn es um neue Kunden geht oder wenn es darum geht, Arbeitskräfte zu identifizieren, die dann das Unternehmen unterstützen. Also man kann das, denke ich, gar nicht so sehr in Servicegruppierungen fassen, weil es doch sehr vielschichtig ist. Wir sind lösungsorientiert aktiv, aber das ist jetzt nur der Bereich der Basisdienstleistungen, den ich gerade angesprochen habe. Ja, es gibt eine Vielzahl von darüber hinausgehenden Themen, die sehr interessant sind und sowohl für die Deutschen als auch für die lokalen hier aktiven Unternehmen von großem Interesse sind.
Da können wir gleich noch im Detail drauf eingehen. Die AHK sind ja Teil vom großen Netzwerk innerhalb dieser gesamten Außenwirtschaftsförderung. Mich würde interessieren, wie diese Zusammenarbeit funktioniert. Dann gehören erstmal die AHKs dazu, wie sie beispielsweise in Kairo, da gehören aber auch die deutschen Industrie- und Handelskammern dazu, da gehört der DIHK dazu und dann die verschiedenen Akteure bei Botschaften, bei lokalen Wirtschaftsförderungen und so weiter und so fort. Wie funktioniert eigentlich da konkret die Zusammenarbeit und wer übernimmt da was?
Die Zusammenarbeit, die ist sehr, sehr eng. Also grundsätzlich hat Deutschland drei offizielle Säulen der Außenwirtschaftsförderung. Das sind einmal, wie Sie bereits genannt hatten, die Botschaften, Generalkonsulate. Zum Zweiten ist das die Germany Trade and Invest, die auch in vielen Ländern mit Korrespondenten vertreten ist. Und das finde ich sehr spannend. Unternehmen, mittelständische Unternehmen sind ja nicht jetzt flächendeckend mit eigenen Büros in sämtlichen Ländern unterwegs. Die Korrespondenten, die gehen ja in die Märkte hinein, die schreiben sehr detaillierte Industrieberichte, Branchenberichte und veröffentlichen diese auf der Website der Germany Trade and Invest in Klammer. Das ist eine Tochtergesellschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, ja, Klammer zu, und bieten damit ja den Unternehmen einen Einblick in Entwicklungen volkswirtschaftlicher Natur, aber auch industrieller Natur, sodass ein Unternehmen, welches jetzt beispielsweise in Ägypten nicht aktiv ist, den Weg zur AHK noch nicht gefunden hat, ja, über die Website der Germany Trade and Invest eine Basisinformation finden kann und einschätzen kann, ja, ist der Markt für mich interessant oder nicht so sehr interessant. Und die dritte Säule und eine für meinen Geschmack sehr wesentliche Säule, weil wir einfach auch mit Manpower und Ladypower, ja, in den Märkten vertreten sind, das ist das Netzwerk der Auslandshandelskammern. Und wir arbeiten mit den jeweiligen, ja, Partnerorganisationen, aber gibt's auch weitere Partner, die jetzt über diese Themen, die Sie genannt haben, hinausgehen, sehr, sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Das bedeutet, ja, ein Unternehmen in Deutschland, welches ja irgendeine wirtschaftliche Aktivität, sagen wir, in Ägypten plant, wird normalerweise zunächst auf die IHK zugehen. Ja, die IHK weiß um das AHK-Netz, spricht uns direkt an, vernetzt uns, sodass wir in die Lage versetzt werden, mit dem Unternehmen in einen Kontakt zu treten, um deren Themen dann individuell zu besprechen und Lösungsansätze zu suchen.
Ja, was die meisten vielleicht auch gar nicht richtig verstehen, ist das Ganze eigentlich kostenfrei? Also welche dieser Dienste sind kostenfrei, beziehungsweise werden von deutschen Steuergeldern bezahlt, beziehungsweise müssen tatsächlich als Dienstleistung bezahlt werden? Wo ist da die Grenze?
Ja, die Finanzierung des AHK-Netzes ist eine tolle Sache. Wir werden da von vielen Organisationsstrukturen anderer Länder beneidet. Das heißt, wir bekommen eine finanzielle Unterstützung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die sich global auf etwa 20% unserer Gesamtaufwendungen bezieht. Den Rest erwirtschaften wir selbst. Was haben wir für Ertragsquellen? Eine Vielzahl von unterschiedlich gelagerten Services. Und ich habe vorher lediglich den Bereich der Basisdienstleistungen angesprochen. Das ist heute wirtschaftlich gesehen ein kleiner, wenngleich bedeutender Bereich für uns, wenn es um die Finanzierung unseres Netzes geht. Ja, da gibt es dann Mitgliedsbeiträge, wobei Mitgliedschaften im AHK-Netz nicht zwingend sind, sondern auf freiwilliger Basis, ja, erfolgen. Wir haben über 45.000 Mitglieder weltweit. Ja, das sind drei Viertel, würde man sagen, etwa Mitgliedschaften in den Ländern, ein Viertel etwa Mitgliedschaften deutscher Unternehmen, also in Deutschland ansässiger Unternehmen im weltweiten AHK-Netz. Und der Rest, ja, das sind dann die Services. Also die Services sind der überwiegend große Teil dessen, also auch abgerechnete Services, die wir als Finanzierungsbestandteil benötigen. Jetzt ist es nicht so, dass man eine Kontaktaufnahme mit dem AHK-Netz direkt mit einer Zahlungsverpflichtung verbindet, weil wir haben natürlich eine Vielzahl auch von Grundlagenservices, was jetzt Informationsbeschaffungsthemen dergleichen angeht, die unsere Kapazitäten nicht über die Maßen binden, weil wir diese entsprechend vorhalten als Informationspool. Und wenn wir dann allerdings in eine detaillierte, auf ein Unternehmen abgestimmtes Projekt, in eine Aufgabe eintreten, dann stimmen wir mit dem Unternehmen im Vorfeld ab, ob hierfür ja, Zahlungen erforderlich sind und wenn ja, in welcher Höhe, damit wir von Anfang an da auf einer transparenten Basis unterwegs sind.
Okay, macht Sinn. Also ich verstehe, dass sich die AHKs so in erster Linie auch als Dienstleister sehen, die vor allem sehr, sehr praxisnah den Unternehmen vor Ort dann helfen und ein ganz breites Angebotsspektrum haben, von der Markterschließung bis zur Fachkräftegewinnung, alles dabei. Aber vielleicht können wir mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie Sie ein Unternehmen unterstützen und dann auch ein bisschen daraus lernen, was aus Ihrer Erfahrung besonders wichtig ist bei der Zusammenarbeit. Vielleicht geben Sie uns mal einfach mal ein konkretes Beispiel von einer erfolgreichen Zusammenarbeit, wie die konkreterweise aussieht.
Das mache ich sehr gerne. Wenn wir davon ausgehen, dass am Beginn einer Wertschöpfungskette ein interessiertes deutsches Unternehmen ist, so gehen wir hin und vereinbaren häufig mit dem IHK-Netz entweder lokale, regionale oder auch globale Beratungstage. Auf die fahren ein oder mehrere Repräsentantinnen, Repräsentanten des AHK-Netzwerkes hin. Interessierte Unternehmen aus Deutschland besuchen diese Netzwerke. Dort kommen wir in einen Erstkontakt. Wir stellen das Land vor, wir stellen die Stärken, die Herausforderungen vor. Wir gehen dann auch mit einzelnen Unternehmen in direkte Gespräche hinein. Das Unternehmen charakterisiert so ein bisschen das Vorhaben. Wir ja, gehen auf der Basis hin und sagen, macht Sinn, macht keinen Sinn. Ganz wichtig, die Unabhängigkeit der Meinungsbildung, ja, dass wir dem Unternehmen nicht jetzt eine tolle Perspektive für jedes Land darstellen. Jedes Land hat auch Herausforderungen und nicht jedes Land passt
möglichst,
auf jedes
möglichst realistisch. Realistisch soll
das
schon sein.
Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Dann setzt sich die neue Erkenntnis beim Unternehmen. Und das Unternehmen kommt auf uns zu, sagt, ja, wir haben hier einen Wunsch, unsere wirtschaftlichen Aktivitäten in einem Land, Ägypten als Beispiel, auszuweiten. Und dann haben wir natürlich immer mehrere Möglichkeiten. Das eine ist über eine Distribution. Ja, also wir suchen einen Distributor, der sich dann der Produkte annimmt, macht für meinen Geschmack nicht unbedingt Sinn, weil damit immer auch der Aufbau einer Brand ja, verbunden ist für ein deutsches Unternehmen und man nicht zwingend weiß, wie macht das eigentlich der Distributor. So ganz konkret kommen wir als AHK-Netz dann ran und sagen, naja, ich habe hier auch eine Möglichkeit, dass ich einen unserer Mitarbeiter beschäftige, der aber inhaltlich ja, führt das Unternehmen in Deutschland auf entweder ein bestimmtes umrissenes Projekt, also gewisse Fragestellungen, wir suchen Antworten, oder eine gewisse Zeit arbeitet. Ja, die nächsten 2 Monate arbeitet der Mitarbeiter XYZ für ein Unternehmen in Deutschland. Und das Unternehmen kann dann diese Themen, die das Unternehmen umdreht, sehr, sehr dezidiert uns aufgeben und wir haben entweder Antworten oder suchen diese Antworten. Das geht hin bis zu einer Kundensuche im Auftrage des deutschen Unternehmens. So, wenn wir sagen, dass das ein erfolgreicher Prozess ist, könnte und wird in den meisten Fällen auch das deutsche Unternehmen auf die Idee kommen, naja, jetzt sind wir vom Umfang so groß, dass eine eigene Repräsentanz oder eine eigene GmbH-Rechtsform ja, im Ausland gegründet werden soll. Da gehen wir hin, unterstützen die Unternehmen bei der Gründung. Warum? Mhm. Weil wir zu den lokalen Administratoren in vielen Ländern seit Jahrzehnten eine Verbindung unterhalten und damit nicht nur die Akteure kennen und damit unter Umständen Prozesse auch etwas beschleunigen können, ja, sondern wir kennen auch die Inhalte der Anforderungen und können somit agieren. Na, das geht aber in beide Richtungen. Ja, soll heißen, wenn das Unternehmen da ist, wächst das Unternehmen weiter, ist bei uns Mitglied. Ja, wir unterstützen über die Plattformen. Mitgliedsbeiträge sind bei uns sehr gering ja, im Verhältnis zu anderen im Ausland aktiven Kammerorganisationen, Associations. Ja, also insofern macht das für die Unternehmen in der Regel durchaus Sinn, sich bei uns dann auch zu engagieren. Und wenn weitere Themen kommen, unterstützen wir die. Wir sagen zu nichts Nein. Wir schauen uns ja die Themen an. Was können wir leisten? Oder was können hier vor Ort etablierte Partnerstrukturen leisten, um den Anforderungen des Unternehmens aus Deutschland gerecht zu werden? Wenn ich sage, in beide Richtungen, ja, Deutschland ist unter anderem auch ein extrem starker Messestandort. Ja, wir haben viele global ausgerichtete Messeveranstaltungen, die für unsere lokalen Unternehmen von großem Interesse sind. Das heißt, wir vertreten seit vielen Jahrzehnten auch die deutsche Messegesellschaften. Und das geht über den Verkauf von Tickets hinaus. Ja, das ist so, dürfen Sie sich vorstellen, in verschiedenen Ländern wie so ein One-Stop-Shop. Unternehmen, ägyptisches Unternehmen in diesem Fall, kommt zu uns. Ich möchte auf eine spezielle Messe in Deutschland gehen. Und wir machen den Rest. Das heißt, das geht hin für die Aussteller bis zur Konzeption, dem Design eines Messestandes. Ja, Visa-Unterstützung, Flugunterstützung, Hotelunterstützung. Und das Schöne an dem Thema ist, wir begleiten in der Regel dann auch die Messeaussteller nach Deutschland, falls vor Ort irgendwelche Herausforderungen auftreten, dass wir da sind, um die Unternehmen dann entsprechend zu unterstützen. Auch das ist nur ein kleiner Bereich dessen, was wir insgesamt leisten. Und ich glaube, das Thema berufliche Bildung oder Migration, Fachkräfte, auf das kommen wir später noch zu sprechen, auch da unterstützen wir erheblich.
Ja, dann auf jeden Fall wollen wir gleich darauf eingehen. Das Beispiel, was Sie eben genannt haben, war ein Beispiel von einem Unternehmen, was einen neuen Auslandsmarkt erschließen will mit der Marke oder mit dem Produkt beispielsweise, mit der Dienstleistung. Wie sieht's aus in der Situation, wo ich einen Auslandsmarkt mir als Beschaffungsmarkt erschließen will, sei es um Rohstoffe zu beschaffen, beispielsweise Energie oder Rohstoffe? Gibt es da Besonderheiten zu beachten? Ist der Prozess da ähnlich oder gibt es da auch Besonderheiten, die man beachten muss, wenn man jetzt beispielsweise Ägypten als Sourcing-Markt nutzen möchte?
Ja, da gibt es sicherlich Besonderheiten. Es kommt auf das Thema an, was aus den jeweiligen Märkten beschafft werden soll. So haben wir in unserem AHK-Netz in verschiedenen Ländern eine Rohstoffkompetenz, und was sehr gut ist, dass diese Rohstoffkompetenz nun gebündelt ist. Das heißt, Unternehmen, die in bestimmten, in der Vergangenheit beispielsweise aus China gesourcten Rohstoffen, die alternative Märkte suchen, die haben dann bei uns eine Gruppe von Ländern, die den IHK oder der DIHK auch bekannt sind, die dann in Verbindung treten mit den Unternehmen, um deren individuelle Wünsche, was Rohstoffbeschaffung angeht, denen auch gerecht zu werden. Da handelt es sich allerdings um eine Gruppe von Ländern, weil nicht jedes Land an Rohstoffen reich gesegnet ist. Ägypten wäre jetzt kein Land, welches jetzt ein Rohstoffland wäre im großen Sinne. Aber Ägypten, wie auch andere Länder Nordafrikas und des Mittleren Ostens, sind natürlich sehr stark eingebunden, wenn es darum geht, beispielsweise das Thema grüner Wasserstoff oder regenerative Energien anzugehen. Und auch da arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen, sowohl mit der DIHK als auch mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Da geht es darum, Konzepte zu etablieren, die den Unternehmen am Ende des Tages natürlich auch den erforderlichen Energiebeitrag liefern. Sprich, sei es grüner Wasserstoff, da werden Vereinbarungen geschlossen, sowohl zwischen den Regierungen als auch dann auf der Basis dieser geschlossenen Vereinbarungen, Unternehmensvereinbarungen, Investitionen, beispielsweise aus Deutschland in einzelne Märkte hinein, um vor Ort einen grünen Wasserstoff zu produzieren oder aber um von lokalen Produzenten diesen grünen Wasserstoff dann abzunehmen. Ja, also insofern, wir kennen die Akteure, die sich in diesem Umfeld bewegen. Wir kennen die Akteure, / Unternehmen, lokal. Wir sind mit der lokalen Regierung auch in einem Austausch, die natürlich in der Regel, wenn wir über Nordafrika sprechen, Arbeitsplätze schaffen wollen, die Struktur eines sonnen- und windreichen Landes ausnutzen wollen, also die Vorteile, wenn es um den grünen Wasserstoff jetzt beispielsweise geht, ausnutzen wollen und langfristig in diese Technologien einsteigen und diese weiter etablieren wollen.
Ja, da kann ich mir vorstellen, da ist eine Menge los gerade, vor allem, weil es ja auch ein Wettlauf ist, ne? Da ist Deutschland nicht das einzige Land, was dort vorstellig wird, was schnell schon die Weichen stellen will für den grünen Wasserstoff. Da sind alle anderen großen Industrienationen auch unterwegs und versuchen da auch entsprechend ihre Chips zu positionieren. Das heißt, das Wettrennen findet gerade statt. Das nimmt sie wahrscheinlich auch so wahr, oder?
Ja, Wettrennen in einer gewissen Weise ja, wenngleich über die jahrzehntelangen wirtschaftlichen Erfahrungen zwischen den Ländern und Deutschland in so einer Art Pole-Position ist. Also wir sind da sehr gerne gesehen, die Technologien aus Deutschland werden sehr gerne verwendet, wo kritische Technologien in Anwendung kommen müssen, ja, geht man sehr gerne auf Deutschland zu, ja, wo es darum geht, auch eine gewisse nicht nur Produktqualität, sondern auch Servicequalität zu etablieren, ist man sehr gerne mit deutschen Unternehmen unterwegs. Insofern sind neue Themen, wie jetzt Beispiel grüner Wasserstoff, sind sehr, sehr, ja, gerne dann doch auch auf deutsche verlässliche Partner ausgerichtet, die langfristige, ja, Engagements suchen und nicht projektorientiert, sondern doch eher relationship-orientiert in die Märkte reingehen, soll heißen, wir haben zwar eine sehr lange Due Diligence aus der Perspektive eines deutschen Unternehmens, aber wenn wir uns mal entschieden haben, ja, dann bleiben wir auch im Land, egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet.
Es gibt also noch ein paar deutsche Tugenden, die noch was zählen in der Welt. Sehr schön zu hören. Sehr klasse. Herr Nöther, Sie hatten vorhin schon mal ganz kurz einen Aspekt angesprochen, auf den ich nochmal näher eingehen möchte, und zwar auf die rechtlichen und administrativen Hürden, die beim Markteintritt in ein neues Land im Ausland auf Unternehmen zukommen. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch gerade kleine Unternehmen davor entweder zurückschrecken oder naiverweise da reinschlittern und dann sich einer Situation gegenüber sehen, wo die rechtlichen Hürden doch ganz erheblich sind. Und Sie hatten auf die Expertise hingewiesen, die die AHKs in diesem Feld haben. Vielleicht können Sie noch ein bisschen konkreter darauf eingehen und vielleicht auch mit einem konkreten Beispiel, wie Sie einem Unternehmen ganz konkret dort helfen konnten in Bezug auf rechtliche und administrative Hürden, wenn es um einen Markteintritt im Ausland geht.
Ja, Sie haben recht, dass hier und da es tatsächlich zu, lassen Sie mich mal, Missverständnissen, ja, kommt. Mhm. Also ein Unternehmen, welches eine tolle Entwicklung hat, was Handelsumsätze angeht und sagt, so, jetzt müssen wir mehr machen, jetzt brauchen wir irgendetwas vor Ort, ist häufig nicht im Detail informiert über die Anforderungen, die mit einem Markteintritt ja zusammenhängen. Das greifen wir allerdings schon in den Gesprächen, in den Formaten, die wir in Deutschland führen, ab, indem wir, wenn wir irgendwo auftreten, bei einer IHK oder auch bei einem Bundesland, gibt es ja auch Bundeslandveranstaltungen, internationale, dass wir da schon auch eine rechtliche Expertise mitbringen und mal die Grundausrichtungen, ja, weitergeben. Also ein wesentlicher Trugschluss, ja, wäre, dass man den Vorstellungen einer lokalen Regierung, Ägypten, ihr könnt hier ein Unternehmen in 3 Wochen gründen und seid in 4 Wochen betriebsbereit, dass man dem Folge leistet. Es ist schon richtig, dass man im Idealfalle innerhalb von 4 Wochen hier aktiv werden kann, aber das bedingt, dass sämtliche Unterlagen, die benötigt werden für eine Gründung, entsprechend vorliegen, und das ist in den seltensten Fällen der Fall. Das heißt, ich muss Geduld mitbringen. Ja, als Unternehmen aus Deutschland. Ja, häufig sind die Themen dann innerhalb von 4 bis 6 Monaten komplett abzuwickeln. Der zweite Trugschluss ist, ja, dass es in den Ländern sogenannte One-Stop-Shops gibt. Ja, es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen administrativen Behördengängen, die erforderlich sind, die dann ja zu einer schlussendlichen grünen Karte, einer Lizenz führen, mit der ich dann arbeiten kann im Land. Das bedeutet, Unternehmen benötigen die notwendige Geduld, benötigen die richtigen Partner, und ich sage jetzt bewusst nicht, dass die AHK ja der ausschließliche Partner sind, wenn es um Unternehmensgründungen geht. Es gibt eine inzwischen Vielzahl von sehr versierten, sehr spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien in den jeweiligen Ländern, die hier Unterstützung bieten. Aber meine Bitte wäre, dass im Vorfeld auf eine AHK zugegangen wird, weil auch hier gibt es natürlich eine Zusammenarbeit mit einem gewissen Pool, wo wir wissen, dass dieser Pool oder die Mitglieder des Pools leistungsfähig sind, qualitativ hochwertige Leistung zu vernünftigen Preisen bieten. Also es lohnt sich immer, egal ob man es mit uns oder mit einer Kanzlei macht, das im Vorfeld zu machen. So, Ein Thema, ja, hatte ich angesprochen, ist Geduld, Zeit. Ja, man benötigt möglicherweise etwas mehr Zeit, als man das im Vorfeld geglaubt hat. Das Zweite ist, in vielen Ländern ist eine reine Handelslizenz nicht möglich. Also wenn ich jetzt hingehe, ich produziere in Deutschland und habe einen Markt Ägypten und möchte in Ägypten meine Produkte lediglich vertreiben, nicht produzieren, dann ist es nicht einfach. Ja, auf dem Papier kann ich eine Handelslizenz beantragen, aber stellen Sie sich vor, dass der lokale Markt natürlich auch gewisse schützende Faktoren für die heimische Industrie errichtet hat. Ja, dass der lokale Markt oder eine solche Handelslizenz nicht so ganz einfach ist. Deswegen bietet sich's an, mit einem lokalen Partner, der über eine Handelslizenz verfügt, ja, möglicherweise zusammenzuarbeiten, ja, ein Joint Venture zu gründen, in welcher Form auch immer, um sich einer solchen Lizenz bedienen zu können. All das, was ich sage, ist nicht zwingend erforderlich. Ich kann in den Markt hineingehen, eine solche Lizenz beantragen. Ich werde die im Zweifel aber nicht innerhalb einer sehr kurzen Zeit bekommen. Also insofern auch da, ja, im Detail, ja, liegt die Lösung, und diese Detaillösung können dann von den Expertinnen und Experten einer AHK im Vorfeld, ja, bereits mal angedacht werden, mit den Unternehmen diskutiert werden. Unternehmen, ja, müssen ihre Produkte registrieren und. Also eine Vielzahl von Themen, die da mit hineinspielt, die so gewisse Stolpersteine darstellen können, die man aber vermeiden kann.
Ja, vor allem haben die AHKs ja auch eine Möglichkeit, die Interessen der deutschen Wirtschaft durchzusetzen gegenüber Regierungen und Behörden vor Ort. Das heißt, auch diese Funktion übernehmen die AHKs, tatsächlich dort die Interessen zu vertreten. Das ist auch kein einfaches Spielfeld, stelle ich mir vor. Vielleicht gibt es da ein konkretes Beispiel aus der Praxis, wie sie da die Anliegen der deutschen Unternehmen, die im Ausland erfolgreich sein wollen, da vertreten können. Als Beispiel das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das die deutschen Unternehmen heute einhalten müssen. Als Aufhänger oder als Beispiel, wie da diese Interessen der deutschen Wirtschaft in Einklang gebracht werden können mit den Interessen der Behörden und Regierung vor Ort und welche Rolle die AHKs da spielen können.
Ja, das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist natürlich ein Thema, welches in vielen Ländern jetzt, sagen wir mal, diskutiert wird. Na, so auch in Ägypten. Wie gehen wir hin? Wir gehen zunächst auf die lokalen Partnerorganisationen zu. Ja, ob das jetzt eine Federation of Industry, also vergleichbar mit dem deutschen BDI, Federation of Chambers, ja, vergleichbar mit dem DIHK ist. Und das Erste ist, ja, dass wir mal eine Grundlage schaffen. Was ist das überhaupt? Was kommt auf uns denn dazu? Auf Unternehmen, die jetzt in einer direkten Lieferbeziehung mit einem Unternehmen in Deutschland stehen, wenn dieses Unternehmen in Deutschland gegenwärtig 3.000 und mehr Beschäftigte hat. So, nach der Grundlagenbildung werden auch uns, ja, ich muss vorsichtig sein, weil wir können hier niemanden überzeugen, ja, dahingehend, ja, dass wir irgendwelche Weisungsrechte hätten, aber ja, wir sind natürlich lobbyistisch unterwegs, damit ja wir die Grundlagen von gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Deutschland und in Kürze Europa betreffen, ja, dass die in den Ländern zu entsprechenden Maßnahmen führen. So, jetzt gehen wir hin, und da ist ein Ministerium, das ist das Ministerium für Handel und Industrie, welches uns sehr nahe steht, weil es eben die Industriethemen in Ägypten abdeckt. Und machen mit denen gemeinsam eine Veranstaltung. Da laden wir dann aus Deutschland Expertise ein, die Grundlagen des Gesetzes definieren und die dann auch für einen inhaltlichen Austausch zur Verfügung stehen, um einfach mal eine Augenhöhe, ja, zu schaffen, was Informationen angeht. Dann geht es darum, wie binden wir die Unternehmen ein, die lokalen Produzenten, die ein solches Gesetz betrifft. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist zunächst mal, wir schaffen die Grundlagen. Ja, wir machen gemeinsam mit unseren lokalen Partnerorganisationen Veranstaltungen, die dann wiederum Unternehmen einladen. Da schaffen wir diese Grundlagen und gehen dann aber hin und sagen, naja, und was jetzt? Ja, und dann gibt es Länder, ja, die da sehr schnell agieren, also Unternehmen in Ländern, die sehr schnell agieren. Und es gibt wiederum Länder, die da, ja, sagen wir, dann agieren, wenn die Notwendigkeit gegeben ist, also wenn es nicht mehr anders geht. Und da gibt es in Deutschland auch eine Vielzahl von guten Consulting-Unternehmen zum großen Teil auch digital unterstützt, mit denen wir dann mit den lokalen Unternehmen zusammenarbeiten, um eine Vorbereitung anzugehen. Welche Punkte muss ich beachten, um dem Sorgfaltspflichtengesetz Genüge zu leisten? Ja, wie kann ich mich vorbereiten? Und wir als AHK, wir agieren dann als Sparringspartner im Rahmen der Vorbereitung, machen so eine Art Sichtung der Maßnahmen, schauen uns an, ob das nach unserem Empfinden eine gute Entwicklung ist, bevor am Ende des Tages dann irgendwann auch mal ein Auditing hier vor Ort stattfinden wird, um tatsächlich dann zu sagen, okay, das Unternehmen entspricht den Anforderungen oder, weil es ist ja eine weiche Formulierung, ist auf dem Weg, diesen Anforderungen zu entsprechen.
Mhm. Konkretes Beispiel noch aus Ägypten, also was sind so da die Branchen, bei denen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz besonders zum Tragen kommt?
Ja, also was geht aus Ägypten nach Deutschland? Ja, wir haben ein bisschen, viel Öl- und Gasbetriebene Themen, weil wir sind ein Öl- und Gasprodukte, muss man sagen, die nach Deutschland gehen. Dann haben wir Textil, wir haben landwirtschaftliche Erzeugnisse, wir haben Elektronik. Das ist so ein bisschen so diese große Ebene der Themen, die nach Deutschland gehen. Etwa 1 Milliarde ist das deutsche Importvolumen aus Ägypten. Ja, da haben wir einige größere Unternehmen, die da durchaus auch in Großhändlernetze in Deutschland hinein liefern. Ja, die betrifft das. Ja, die bereiten sich aber auch bereits vor auf Basis der Absprache, die mit ihren direkten Abnehmern in Deutschland haben. Weil es ist ja nicht nur so, dass der Informationsfluss von uns kommt, sondern der Informationsfluss kommt ja auch aus der Lieferkette heraus, und kommt hier bereits an. Ja, und dann kommen es zu Fragestellungen, die wir aktiv da unterstützen können oder aber, wo wir als Netzwerker den Weg deuten auf diejenigen, die entweder in Deutschland oder hier lokal, es gibt auch sehr spezialisierte Rechtsanwälte, und auch die Big Four, die hier aktiv sind, die in einem solchen Thema da bereits Aktivitäten in die Wege geleitet haben, und die unterstützen dann die Unternehmen bei der Umsetzung. Ein Thema vielleicht, weil Sie das angesprochen haben, was ganz, ganz interessant war, als wir mit dem Ministerium Handel und Industrie in unsere erste Session hineingingen, da gab es dann durchaus auch kritische Kommentare, dass ein solches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz möglicherweise eine neuerliche Handelsbarriere ist. Und dem entgegenzustehen, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Akteure, die ein solches Gesetz, eine solche neue Regelung im Markt weitergeben, doch eine etwas detailliertere Kenntnis zu dem Thema haben. Weil es sind ja zwei Komponenten. Das eine ist eine Sustainability-Komponente und das andere sind die arbeitsrechtlichen Themen. Und die arbeitsrechtlichen Themen, das ist ja für die meisten, auch für Ägypten, die meisten Länder nicht neu, sondern das ist ja eine Übersetzung der UN-Charta am Ende des Tages, denen sich die Länder unterworfen haben. Nur man hat die Themen halt nicht umgesetzt, weil die Themen, oder man hat sie umgesetzt, aber diese Themen werden halt durch lokale Organisationsstrukturen nicht nachvollzogen oder nicht so detailliert nachvollzogen, wie das jetzt über die neue gesetzliche Regelung dann der Fall ist. Also insofern viel Erläuterungsbedarf, aber auch Erläuterungsbedarf, der durchaus für Unternehmen, wenn man es dann detaillierter bespricht, Sinn macht, wenngleich wir auch natürlich auch private Meinungen zu dem Thema haben. Ob das die deutsche Wirtschaft am Ende des Tages fördert, ist die Zukunft wird es zeigen. Lassen Sie mich das diplomatisch beantworten.
Ja, sehr schön. Ja, Sie hatten ja schon mal ein wichtiges Stichwort genannt, und zwar das Stichwort Arbeitskräfte. Und das hatten wir vorhin schon mal kurz angeteasert. Wollen wir nochmal drauf zurückkommen, und zwar die Herausforderung, die deutsche Unternehmen haben, wenn sie im Ausland expandieren wollen, da an die richtigen Fachkräfte ranzukommen. Was sind da die größten Herausforderungen? Welche Rolle können die AHKs da spielen, um tatsächlich ein bisschen die Schmerzen ein bisschen zu nehmen und den Weg einfacher zu machen für die Unternehmen?
Ich glaube, dass die AHK und das AHK-Netz da eine durchaus große Rolle spielen kann. Zum einen, weil wir in 93 Ländern aktiv sind. Damit will ich nicht sagen, dass 93 Länder in Frage kommen, den Arbeitskräftemarkt in Deutschland zu stimulieren, weil es gibt natürlich doch auch einige Länder, Stichwort Brain Drain, die da sehr zurückhaltend agieren. Dann gibt es wiederum Länder, die bereits auch historische Erfahrungen haben. Jetzt darf ich wieder Ägypten als ein Beispiel nehmen. 10 Millionen Ägypter leben und arbeiten im Ausland. Das ist von einer wirtschaftlichen Größenordnung ja fast der ägyptische Tourismus, unter dem kann man sich was vorstellen, ja, mal zwei, ja, was die Rücküberweisung von dem Ausland lebenden Ägypter ja angeht. Ja, die unterstützen solche Themen. Und das bedeutet grundsätzlich, ja, wir können Unterstützungen leisten, aber jetzt müssen wir natürlich auch schauen, wen benötigen wir in Deutschland, welche Qualifikationen benötigen wir in Deutschland. Haben wir auch Sprachqualifikationen bei denjenigen, die sich für einen deutschen Markt interessieren? Und da glaube ich, wenn wir das vernünftig machen, dann können wir einen starken Beitrag leisten. Allerdings wird das nicht ad hoc erfolgen, sondern wir müssen ein Vorbereitungsjahr einplanen. Das heißt, es gibt Länder, viele Länder oder einige Länder, ja, die hier mit einem sehr gut ausgebildeten Arbeitskräftepotenzial auf einen deutschen Arbeitsmarkt stoßen könnten. Ja, die aber inhaltlich hervorragend ausgebildet sind, aber möglicherweise die Sprachfertigkeit nicht gegeben ist. Das müssen wir vorbereiten. Dann ja, sind natürlich auch unterschiedliche Regionen, bieten unterschiedliche kulturelle Voraussetzungen. Wenn ich jetzt ein Vorbereitungsjahr nehme, in dem ich eine sprachliche Kompetenz ausbilde, und es gibt ja heute digitale Systeme, die ich nebenberuflich auch aktivieren kann, dann sollte ich diese Zeit auch nutzen, und das machen wir heute bereits, ja, dass wir die kulturelle Basis Deutschlands unseren, in diesem Fall ägyptischen, Talenten vermitteln. Kulturell, administrativ, was kommt auf euch in Deutschland zu? So, wenn wir das als eine Grundvoraussetzung nehmen und wir das von Seiten der AHK erfüllen können, und davon gehe ich aus, dass wir das leisten können, weil wir halt schon seit vielen Jahren in Berufsbildungs- und sonstigen Themen drinstecken und auch mit beispielsweise mit den Goethe-Instituten im Land sehr enge Kooperationsformen haben, ja, sodass wir auch sprachliche Grundlagen auf einer professionellen Ebene leisten können, dann haben wir sozusagen das Angebot. Ja, das können wir schaffen. Jetzt geht es aber darum, ja, dass das Angebot nach Deutschland kommt und nicht nur über die administrativen Hürden hinaus, ja, administrativ, ja, ich brauche eine Arbeitsgenehmigung, eine Aufenthaltsberechtigung, ja, ich brauche eine Wohnung und ja, ich brauche eine Willkommenskultur. Ja, und wenn wir diese deutsche Ebene gut hinbekommen, dann haben wir über das Geflecht der AHK und der IHK sowohl die Supply-Seite als auch die Demand-Seite so abgebildet und natürlich BFA und die ganzen anderen wesentlichen Akteure im Zusammenhang des Facharbeitskräftemarktes. Ja, aber dann können wir auf der Basis nicht nur einzelne kleinere Projekte ausüben, sondern die bestehenden Projekte möglicherweise auch skalieren. Und daran arbeiten wir.
Mega spannend. Ist das etwas, was von der Bundesregierung auch so tatsächlich strategisch geplant ist, dass die AHKs da so eine strategisch wichtige Rolle einnehmen bei dem Aufbau von so einem System? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, das könnte ich mir gut vorstellen, dass die AHKs da gut in Frage kämen und das wäre so eine Art Vision von Ihnen? Oder wie offiziell ist das Ganze eigentlich aufgehängt?
Das ist bislang in einzelnen Projekten offiziell aufgehängt. Da gibt es Projekte, die von Seiten der Bundesregierung auch finanziell unterlegt sind. Da gibt es einige Pilot-AHK, die in diesen Projekten arbeiten und damit über eine finanzielle Unterstützung, eine Vorbereitungsleistung, beispielsweise sprachlicher Natur, ja, leisten können und dann Facharbeitskräfte nach Deutschland zu bringen. Ich würde sagen, wir sind in einer Lernphase gegenwärtig. Wir sehen die Vorzüge, wir sehen aber auch die Herausforderungen des Themas. Und wir sind teilweise dabei, als AHK-Netz auch individuell auf Basis von Unternehmensaufträgen zu handeln. Das heißt, ein Unternehmen der Gesundheitswirtschaft kommt auf uns zu und sagt, ich brauche 25, ich weiß nicht, Krankenschwestern. Ja, und dann gehen wir hin und suchen 25 Krankenschwestern. Ja, aber diese Einzelprojekte werden nicht einen Beitrag leisten können zu dem, was auf uns in Deutschland zukommt. Ja, das heißt, wir müssen diese Themen skalieren und das wird nur funktionieren, wenn es am Ende des Tages zwischen den Regierungen Vereinbarungen gibt, unter denen dann eine entsprechende Fachkräftevermittlung darstellbar ist. Und wenn dann unsere Projekte so sind, dass die auch über Größenordnungen aktiv werden können, die eine gewisse Sichtbarkeit erzeugen. Das ist bislang alles in einer Erprobungsphase. Das ist nicht so, dass wir hier jetzt auf Basis der Bundesregierung in den Ländern agieren. Aber es gibt durchaus Stimmen innerhalb der Bundesregierung, die uns da eine Rolle zubilligen würden, wenngleich wir sind einer von vielen Akteuren.
Okay, das war jetzt die Problematik, den Arbeitskräftemangel hier in Deutschland zu bekämpfen. Wie sieht es aus in die andere Richtung? Nochmal die Situation, ich bin deutsches Unternehmen, habe Interesse ins Ausland zu expandieren, beispielsweise Ägypten, nehmen wir das wieder als Beispiel, weil es Ihnen so gut passt. Wie können da die AHKs helfen, dass ich tatsächlich gute Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren kann? Wie sieht da die Hilfestellung aus?
Ja, das machen wir. Wir sind jetzt nicht zwingend im Bereich der Executive Search aktiv, ja, weil wir jetzt nicht als Headhunter bekannt sind. Aber in einer zweiten, dritten Ebene, da sind wir durchaus aktiv. Wie gehen wir daran? Ja, liebes Unternehmen, was für ein Profil benötigt ihr? Gebt uns das Profil und wir machen den Rest. Das heißt, ja, wir gehen dann hin über unsere Kanäle in die lokalen Ebenen hinein und inserieren. Wir erhalten auf Basis dieser Inserate dann, wenn wir Ägypten auf eine Stelle, erhalte ich 100 Bewerbungen hier. Ja, dann machen wir eine Longlist, 10 bis 15 Unternehmen, stellen die dem deutschen Unternehmen vor. Und auf der Basis machen wir gemeinsam eine Shortlist. Der Repräsentant aus Deutschland reist an. Wir führen gemeinsam mit dem Repräsentanten aus Deutschland das Interview. Der Repräsentant entscheidet, ja, die Anstellung erfolgt bei der deutschen Tochtergesellschaft hier in Ägypten oder wo auch immer beispielsweise. Das heißt, wir schalten uns hier durchaus ein und sind über unsere Kanäle halt in dem lokalen Arbeitsmarkt auch relativ gut vernetzt. Was uns da natürlich entgegenkommt, ist, wenn wir ein Inserat stellen, ist ein AHK-Logo dabei und die AHK haben in der Regel eine ganz gute Reputation im Ausland.
Ja, ein weiterer Aspekt, der eine sehr gute Reputation im Ausland hat, ist unser duales System. Da gibt es auch verschiedene Bemühungen schon im Ausland, dieses duale System auch in Auslandsmärkte mitzubringen, wo deutsche Unternehmen beispielsweise gemeinschaftlich mit Schulen, mit Universitäten und so weiter arbeiten, um so eine Art zweites duales System in diesen Ländern aufzubauen. Welche Rolle spielt da die AHK? Haben Sie da auch Erfahrung mit?
Ja, wir haben mittlerweile mehr als 50 AHK, die sich in dem Bereich des deutschen dualen Systems im Ausland engagieren. Das ist eine tolle Sache. Ja, das ist mit einer sehr großen Reputation für uns auch verbunden, weil viele Landesregierungen schauen durchaus auf den Erfolg der deutschen Wirtschaft, auf die Basis des Erfolgs. Und das deutsche Ausbildungssystem ist natürlich eine der Säulen des Erfolges der deutschen Wirtschaft. Jetzt gehen wir hin und holen uns die Ausbildungsinhalte aus Deutschland. Dann gehen wir hin, ja, und übersetzen diese Ausbildungsinhalte. Dann müssen wir hingehen und diese Ausbildungsinhalte auf die Notwendigkeiten der individuellen Märkte adaptieren. Das heißt, es findet nicht zwingend eine deckungsgleiche Ausbildung statt, weil eben die Inhalte nicht zwingend deckungsgleich in den Ländern abgefragt werden. Ja? Mhm. Wenn wir so weit sind, dann sind wir in der Lage, einen Ausbildungsinhalt in das Land hineinzubringen. Dann gehen wir als AHK hin, weil theoretische Ausbildung, praktische Ausbildung. Wir benötigen die praktischen Ausbilder. Da gibt es eine Ausbildungseignungsprüfung, wenn man so möchte. Ja, das ist der sogenannte ADA-Schein. Ja, den führen wir hier durch. Ja, das heißt, wir gehen hin und bilden, das ist eine didaktische Ausbildung, ja, bilden die Ausbilder hier lokal aus, die dann ein entsprechendes Zertifikat erhalten nach bestandener und dann damit decken wir den lokalen praktischen Teil ab. So, das Ganze können wir natürlich nicht alleine machen. Das heißt, die Grundform unserer Aktivitäten ist die Bildung eines Ausbildungsgremiums. Ja, wir nennen es häufig Bildungsvorstand. Unter diesem Gremium eines Vorstandes werden Industriegruppen gebildet. Da finden wir sowohl die Vertreter der deutschen Industrie als auch die Vertreter der lokalen Industrie. Weil da geht es darum, den von uns eingereichten Vorschlag der Ausbildungsinhalte auf den lokalen Markt zu adaptieren. Weil das kann ich als AHK nicht sagen, allerdings diejenigen, die hier im Markt aktiv sind, können hier die Beiträge leisten. Das heißt, ich bilde, wenn man so möchte, bilde ich Gremien ab, natürlich nicht in einer derart professionellen und lang eingeführten Form, wie das in Deutschland bei den IHK der Fall ist, aber ich bilde durchaus Gremien ab, die einer IHK ähneln, die im Ausbildungsbereich unterwegs sind. So, und das zentrale Herzstück der Ausbildung für eine AHK ist wie das auch einer IHK. Wir als AHK haben dann die Verantwortung über die Prüfung. Ja, eine Prüfung muss geheim sein. Ja, eine Prüfung muss natürlich abgestimmt sein auf die Ausbildungsinhalte. Also gehen wir hin, holen uns wieder die ganzen Prüfungen aus Deutschland. Natürlich jetzt nicht die letzte, sondern die der letzten 10 Jahre. Ja, mit unserem Prüfungsausschuss adaptieren wir das Ganze auf die Inhalte und wir nehmen dann die Prüfungen unter den Arm, gehen an die Berufsschulen, führen die Prüfungen dort durch. Also das ist umfassend.
Genau, das ist das Stichwort umfassend. Wenn ich eins heute aus diesem Gespräch mitnehme, ist es, wie umfassend die Aufgabe der AHKs im Ausland eigentlich ist. Die hatte ich mir wesentlich kleiner vorgestellt. Schön, dass Sie so einen Überblick gegeben haben und mal die Perspektive aufgezeigt haben, wie groß dieser Umfang eigentlich ist und welchen Beitrag Sie leisten. Finde ich mega, mega spannend. Wenn Sie vielleicht das Gesagte irgendwie ein bisschen zusammenfassen könnten, wenn jetzt ein paar Zuhörer dabei sind, die bisher keine Auslandserfahrung gemacht haben, auch keine Kontakte mit AHKs hatten, aber über ein Auslandsgeschäft nachdenken, gibt es ein paar zentrale Tipps, die man diesen Leuten mit auf den Weg geben könnte?
Also der erste Tipp, wenn ich über ein Auslandsgeschäft nachdenke, jede IHK in Deutschland hat einen Internationalbereich, den unbedingt ansprechen. Ja. Wenn man über den Internationalbereich die entsprechenden Hinweise bekommt, ist das ganz prima. In der Regel findet eine Vernetzung statt. Diese Vernetzung sollte man wahrnehmen. Das heißt, mich anrufen, mir eine E-Mail schicken, ich trete in Kontakt, wir treffen uns digital, wir treffen uns am Telefon und wir reden einfach darüber. Also die Offenheit, mit dem AHK-Netz in einen Kontakt zu treten, das ist auch eine Unverbindlichkeit, aber da ist Expertise vorhanden, die sehr tiefgreifend ist. Diese Expertise abzurufen kostet kein Geld, es kostet erst dann Geld, wenn es in eine detaillierte Umsetzung hineingeht. Ja, aber auch da sind die Beiträge so, ja, dass sie für ein Unternehmen durchaus erschwinglich sind. Also wir sind nicht ein ertragsorientiertes Unternehmen, sondern wir sind gehalten, dass wir unser Budget decken. Und insofern ist das nichts anderes als eine Umsetzung der Kapazitätsnutzung, die wir da in Rechnung stellen würden. So, das ist das eine. Also unbedingt den Kontakt zur IHK suchen und alles andere geht im Grunde nach von selbst. Ja, wir haben inzwischen eine ganz gute Reichweite, was AHK-Netz angeht. Aber das ist das Zweite. Es kann auch mal ein wissen wir nicht kommen. Ja, wir sind also jetzt auch nicht die Umfassenden, die jetzt in sehr detaillierten Industrien über sehr detaillierte Kenntnisse verfügen. Das heißt, man muss auch uns dann ein ganz klein wenig Zeit zugestehen, die richtigen Partner zu eruieren, die wir dann in Verbindung bringen. Von uns hört man immer. Das ist etwas, was auch eine zentrale Nachricht ist. Also Feedback ist grundsätzlich gewährleistet.
Ja, Sie hatten nochmal Veranstaltungen angesprochen vorhin, also gewisse Veranstaltungen, die regelmäßig veranstaltet werden, die auch Einfallstor oder erster Schritt sein können.
Ja, das sind in der Regel IHK-Veranstaltungen, die in Deutschland stattfinden oder es sind internationale Tage von Landesregierungen. Ja, so ist in Nordrhein-Westfalen gibt es ein derartiges Thema, in Bremen gibt es auch ein Thema, wo wir als AHK-Netz auch nicht alle, aber ein großer Teil, aufschlägig werden. Solche Tage sollte man nutzen, weil man hat die Welt zu Füßen, wenn man so möchte, kann kurze Beratungsgespräche führen und an einem solchen Tag führt ein Unternehmen durchaus 10, 15 Gespräche mit 10, 15 unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertretern des AHK-Netzes.
Sehr gut, ich werde auf jeden Fall ein paar Links in den Shownotes hinterlassen für Leute, die Interesse haben. Aber wenn wir zum Abschluss vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen können, worin liegen Ihrer Meinung nach so mittelfristig gesehen die größten Herausforderungen für die Arbeit der AHKs und wie wollen Sie vor allem diesen Herausforderungen begegnen in der Zukunft?
Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, Herausforderungen sind eigentlich unsere Stärke, weil wir helfen, die in Deutschland entstehenden Herausforderungen abzufedern. Aber wenn wir grundsätzlich Herausforderungen, Lieferketten ist ein Thema. Ja, das wird uns beschäftigen. Energie wird ein Thema bleiben, was uns, Rohstoffe wird ein Thema bleiben, was uns beschäftigen wird. Ja, wo wir Aktivitäten sicherlich noch ausweiten werden. Und für mich ein großes Thema, ja, Migration, da können wir leisten, ja, da sollten wir leisten, aber das muss in einer Form geschehen, die auch von der deutschen Industrie, auch im Sinne der Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben, Akzeptanz findet. Wenn wir jetzt uns die globale wirtschaftliche Entwicklung anschauen, ja, da glaube ich, dass die Situation, die wir in der Ukraine im Augenblick haben, dass die natürlich auch weiterhin, solange dieser Überfall Russlands nicht, ja, zu einem Ende gebracht werden kann, wird das uns insbesondere in den Emerging Markets weiter beschäftigen, was schwierig ist. Die Situation in China ist natürlich ein Thema, ja, dass da Unternehmen, ja, wenn es um Diversifizierung einer Lieferkette angeht, ja, aktiv werden müssen. Aber all diese Themen, die ich jetzt genannt habe, es gibt da gewisse Ansätze, die wir unterstützen können als AHK-Netz. Wir reden aber jetzt nicht von der Lösung der globalen Themen, sondern wir reden von Lösungsansätzen, die individuellen Unternehmensanforderungen Genüge leisten können.
Sehr gut. Sehr schönes Schlusswort. Herr Noether, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wie gesagt, Sie haben meine Perspektive erweitert dafür, was die AHKs eigentlich auf dieser Welt treiben und wie nützlich sie eigentlich für Unternehmen sind, die im Ausland erfolgreich sein wollen. Herr Noether, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Schönen Gruß nach Kairo und bis zum nächsten Mal.
Herr Felgendreher, ich danke Ihnen und sende Grüße zurück nach Bremen.
Danke Ihnen. Bis dann.
Bis dahin.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema, wie deutsche Unternehmen am besten mit den deutschen Außenhandelskammern zusammenarbeiten können und sollten. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Weitere Informationen und Kontakte zum Netzwerk der deutschen Außenhandelskammern sind in erster Linie erhältlich beim Team International der Handelskammer Bremen. Das Team berät Unternehmen in Sachen Markteintritt in ausländische Märkte, Zoll- und außenwirtschaftlichen Fragen, Exportkontrollen und vieles mehr. Ansonsten stehen auch die Kollegen von der Wirtschaftsförderung Bremen sowie der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation für internationale Themen als Ansprechpartner zur Verfügung. Besonders wenn es um Ansiedlungsthemen oder wirtschaftspolitische Fragestellungen geht. Entsprechende Links findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.